Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir haben eben zwei Kinder getauft, wenn auch mit etwas Anlaufschwierigkeiten. Die Jette und den kleinen Theodor. Und ihre Eltern und Paten, das haben sie mitbekommen und erlebt, haben sich vorbereitet auf diesen Tag und haben sich gewünscht, dass Gott seine Hand schützend über das Leben ihrer Kinder hält. Und sie haben für die beiden gebetet, dass ihr Leben gelingen möge. Und so haben sie auch die Taufsprüche ganz bewusst ausgewählt und ich will sie zu Beginn meiner Predigt noch einmal wiederholen. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, er, der dich behütet, schläft nicht. Das haben sie für Jette ausgesucht. Und für Theodor, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Beide Worte drücken aus, dass Gott für diese Kinder da ist, dass er sie behütet, dass er sie beschützt, dass er ihnen hilft, dass er sie hält, dass er sie stark macht. Und dass sie deshalb auch stark und fest sein können in ihrem Leben, nicht wanken müssen und sich vor allem nicht zu fürchten brauchen, was auch immer geschehen mag. Und diese persönlichen Zusagen, die wir heute für diese beiden Kinder gehört haben, die gelten uns allen, Ihnen, euch und mir. Gott ist für uns da. Er hält uns. Er stärkt uns. Er hilft uns. Und es ist gut und wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten, sich das immer wieder neu klar zu machen, weil das im Alltag eben schnell vergessen geht. Wenn die Zeiten mal ungemütlich werden oder unfreundlich oder gar gefährlich. Wenn Dinge geschehen, deren Folgen wir nicht absehen können, was das für uns und was das für unsere Kinder bedeutet. Wenn zum Beispiel Terroristen ein Rockkonzert überfallen und über 100 Tote zu beklagen sind. Gestern war der Jahrestag des Anschlags im Bataclan und rund um das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich. Und im Echo war gestern ein Bericht zu lesen von Eltern, die um ihre einzige Tochter trauerten, die bei diesem Anschlag ums Leben kam. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wenn zum Beispiel ein befreundetes Nachbarland plötzlich beschließt, aus der Europäischen Union auszutreten. Und wir wissen auch nicht, was auf uns zukommt, wenn eine Großmacht einen Präsidenten wählt, an dessen Erfolg hier nur wenige geglaubt haben und auch die Vereinigten Staaten tief gespalten haben. Unsicherheit und Angst sind die Folgen. Wie wird das jetzt werden? Wie wird das jetzt weitergehen? Was bedeuten diese Ereignisse für uns und für unsere Kinder und die Welt, in der wir alle leben? Der heutige Predigtabschnitt weiß auch von unsicheren Zeiten. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, in einer Zeit, als das Christentum noch lange nicht Staatsreligion war, sondern sich im Untergrund bewegte. Nero war der Kaiser in Rom. Und wenn wir etwas von Christentum und Christenverfolgung und Märtyrertum wissen, dann fällt uns da der Name Nero gleich ein. Er kam im Jahre 54 nach Christus an die Macht. 10 Jahre später brannte dann das antike Rom und man machte die Christen dafür verantwortlich und die Verfolgung erreichten danach einen unrühmlichen Höhepunkt. Und etwa zeitgleich mit dem Regierungsantritt jenes Kaisers Nero, Mitte der 50er Jahre also, schreibt Paulus diese Zeilen. Sie können sie auf unserem Liedblatt mitlesen. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Herr, unser Gott, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, es ist in diesem Predigtabschnitt viel von Angst, von Seufzen und vom Leid die Rede. Und ich könnte jetzt in das Klagelied einstimmen und mitsingen, was ja heute vielleicht am Volkstrauertag auch sicher ganz angemessen wäre. Aber ich habe noch einige andere Aspekte in diesen Zeilen entdeckt, die mir eigentlich viel wichtiger erscheinen. Denn es wird auch von Hoffnung, von Geduld und von Sehnsucht gesprochen. Und darum möchte ich jetzt in meiner Auslegung dieser Worte darauf den Schwerpunkt legen. Wie gesagt, auf den ersten Blick betrachtet könnten wir ja deuten, als wolle Paulus uns und den Römern sagen, diese Welt ist so schwierig. Sie geht dem Untergang entgegen. Voller Leid und Trübsal. Ja, da hinein müssen wir uns eben fügen. Aber im Himmel und in der Ewigkeit, da wird's dann einmal besser. Da wird einem dann alles vergolten. Darum haltet durch. Haltet durch. Also so eine Art Durchhalteparole in schwierigen Zeiten. Wenn man das so auslegt, was durchaus viele in der Geschichte getan haben, kommt man dann aber auch schnell zu einer Religionskritik, zur Ablehnung von Kirche und Glaube, wie wir sie dann etwa bei Karl Marx, Friedrich Nietzsche oder Ludwig Feuerbach finden. Ich soll vertröstet werden auf das, was dann einmal kommt, auf ein besseres Dasein im Jenseits, weil es im Diesseits ja alles so schrecklich ist. Und die einzige Hilfe, die mir hier und jetzt dazu angeboten wird, ja, das ist so ein bisschen Hoffnung. Es heißt ja so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber liebe Gemeinde, das ist mir viel zu negativ. Denn wenn etwas stirbt, auch wenn es erst zuletzt stirbt, dann ist es ja schließlich tot. Dann ist es aus und vorbei. Und dann ist es weg. Aber wenn die Hoffnung tot ist, wenn die Hoffnung tot ist, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben und auf meinen Glauben. Der Theologe Jürgen Moltmann sagt das in seiner Theologie der Hoffnung so: Ohne Hoffnung verfällt der Glaube. Er wird zum Kleinglauben und endlich zum toten Glauben. Mit anderen Worten, wenn die Hoffnung stirbt, dann stirbt auch der Glaube. Ich glaube, dass Paulus das so aber nicht gemeint hat, wenn er von der Hoffnung spricht. Denn er sieht in der Hoffnung eine Kraft. Sie treibt uns an, Sie treibt uns an, zu bestehen in schwierigen Zeiten. Und er meint das durchaus auch schon auf das Diesseits bezogen. Die Hoffnung führt zu einem sehnsuchtsvollen Erwarten dessen, was da noch kommt, einem Warten in Geduld. Vers 25. Und bei den beiden Taufen heute Morgen haben wir ja zuletzt auch für die beiden Mütter gebetet und Gott gedankt, dass er ihr Leben in der Stunde der Geburt bewahrt hat. Und jede Mutter und jede Schwangere kann das nachempfinden, was es bedeutet, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und Paulus spricht ja vom Seufzen und er spricht vom Ängstigen und vom Harren der Kreatur, ja der ganzen Schöpfung auf die Rettung, auf die Erlösung. Aber ich möchte das jetzt gern nochmal in einen anderen Kontext stellen, beziehungsweise ein Licht von einer anderen Seite darauf werfen. Was hier in diesem Vers 22 mit sich ängstigen übersetzt ist. Das griechische Verb synodinai, so übersetzt das Luther, sich ängstigen, das können wir auch sehr gut übersetzen mit in den Wehen liegen. Und wenn das also so ist, dass es hier um eine Geburt geht, und um Geburtsschmerzen und die ganze Schöpfung sozusagen wie unter der Geburt auf die Erlösung wartet, dann mündet alles schlussendlich in eine dankbare Freude über das neugeborene Kind. Die Welt leidet unter den Geburtsschmerzen, die sie schließlich in eine erlöste Herrlichkeit führen werden. Und dann ist das Seufzen und das Stöhnen zu vergleichen mit den Geräuschen einer Gebärenden bei einer Geburt, wenn die Wehen eingesetzt haben. Und die Geburt ist dann die Erlösung und heraus kommt ein gesundes Kind. Eine gesunde Jette, ein gesunder Theodor. Und so übersetzt die Lutherbibel, die jetzt nächstes Jahr erscheinen wird, an dieser Stelle anders, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in den Wehen liegt. Natürlich tun Wehen weh. Darum heißt es ja auch so. Wehen heißen Wehen, weil es weh tut. Und angeblich würden Männer solche Schmerzen nicht aushalten können. Aber wenn man diese Stelle einmal so versteht und deutet, dann machen diese Zeilen einen anderen Sinn, weil es hier eben um eine Geburt geht. Und das Kind, das Paulus zur Welt kommen sieht, ist die Erlösung unseres Leibes. So lese ich jetzt den Vers 23 noch einmal in der neuen Übersetzung. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft. Sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Und darauf warten wir und hoffen wir, auf die Geburt eines Kindes. Und das Warten und das Hoffen auf die Geburt eines Kindes, das löst bei den meisten Menschen Freude, Vorfreude aus. Und darum geht es. Und es wäre ja auch sehr dumm von Eltern, wenn nach der Geburt ihres Kindes man enttäuscht sagen würde, ach, was ist das für ein kleiner und kümmerlicher Winzling? Aus dem Kind wird ja nie was Gescheites werden. So würde doch niemand reagieren, sondern die Freude und die Dankbarkeit werden überwiegen. Jeder weiß, dass wir einmal klein angefangen haben und dass jedes kleine Wesen nur auf Hoffnung angelegt sein kann. Und Sie, liebe Familie Stuhlmühler und Sie, liebe Familie Delp, Sie können nur ahnen, was alles noch kommen wird. Aber Sie haben heute Ihr Kind Gott anvertraut und hoffen darauf und warten in Geduld, dass aus Jette und dass aus Theodor und Ihren Geschwistern etwas Gutes wird, dass ihr Leben gelingt. Das ganze Bild, das Paulus uns hier zeichnet von der Schöpfung und den Christenmenschen, die in den Wehen liegen, das wird für mich nochmal verstärkt durch eine weitere Beobachtung im Text. Wenn Luther Paulus wiedergibt und vom ängstlichen Warten der Kreatur redet, dann hören wir zunächst auch wieder die Angst, das ängstliche Warten. Aber auch hier kann man genauer und näher am Text übersetzen, weil das Bild, was hier dahinter steht, nämlich das ist, dass ein Tier wartet, wenn es auf der Lauer liegt. Ein Tier, das wartet darauf, dass endlich mal eine Beute ans Wasserloch kommt. Den Kopf nach vorne gestreckt. Alle Fasern und alle Muskeln sind angespannt. Ich möchte das gerne für uns mit einem modernen Beispiel erklären. Thema Fußball wieder. Ein Fußballspiel, eine Mannschaft führt 1-0. Zum Beispiel das Weltmeisterschaftsfinale 2014, Deutschland gegen Argentinien. Es ist kurz vor Schluss und alle warten angespannt und fiebernd, wann endlich der Abpfiff kommt. Alle rutschen sozusagen auf den Stühlen schon nach vorne, strecken den Kopf nach vorne, ballen die Fäuste, stehen auf, wenn es nochmal brenzlig oder gefährlich wird. Und man wartet auf den Schlusspfiff. Man wartet auf den Sieg, den man erhofft und der im Grunde auch schon feststeht. Aber leider läuft das Spiel noch ein paar Minuten. Aber dieses Warten auf den Sieg, den man sich wünscht und den man erhofft, so wartet die ganze Schöpfung, angefangen von den Pflanzen über die Tiere bis hin zu der oft leider auch noch geknechteten und unterdrückten leidenden Menschheit. Sie alle warten, bis die Kinder Gottes offenbar werden. Die Kinder Gottes, bis das Kind geboren ist, sozusagen. Und das ist unsere Erlösung. Und darauf hoffen wir. Und das ist die Hoffnung, die uns Kraft gibt im Alltag. Und das ist keine billige Hoffnung. Denn Jesus Christus ist dafür gestorben. Er hat sein Leben gegeben, damit wir leben können. Und es ist auch keine unsichere Hoffnung, denn der Heilige Geist bürgt für sie. Und es ist auch keine Vertröstung auf die Zukunft hin, denn sie tröstet schon jetzt. Hoffnung ist eine Kraft, sagte ich eingangs. Eine Kraft, die uns hilft, in schwierigen Zeiten zu bestehen. Die Schwangerschaft sozusagen bis zur Geburt auszuhalten und durchzuhalten. Aber die Hoffnung ist sicher. Sie stirbt nicht zuletzt, weil der Heilige Geist für sie bürgt. Paulus nennt den Heiligen Geist eine Erstlingsgabe Gottes. Darum lassen Sie mich das zum Schluss auch noch einmal erklären. Es war im alten Israel üblich, Gott von den Früchten der Ernte eine Erstlingsgabe zu opfern. Und diese Gabe stand dann für die gesamte Ernte. Man wollte damit zum Ausdruck bringen, dass im Grunde die ganze Ernte Gott gehört. Und das Erste, was man erntet, das hat man ihm gegeben in einem Ritual. Und damit hat man gesagt, und alles, was jetzt noch nachgeerntet wird, das gehört im Grunde auch Gott. Hier ist es aber umgekehrt. Nicht der Mensch gibt an Gott zurück, was er empfangen hat, sondern Gott schenkt sich uns Menschen. Und der Heilige Geist ist die Anzahlung für das Ganze. Gott verpflichtet sich sozusagen mit dieser Anzahlung zur vollständigen Auszahlung des Ganzen. Es ist Gottes Zusage, dass er uns erlösen will und wird. Und darauf dürfen wir jetzt schon hoffen und warten. Es ist also eine berechtigte Erwartung, eine berechtigte Hoffnung auf die Auszahlung, die einmal kommen wird. Und diese Erstlingsgabe ist sozusagen schon die Anzahlung, der Pfand, den wir in Händen haben. Und wenn man das so begreift, dann beflügelt das mein Leben, weil ich weiß, ich bin ein Kind Gottes und für mich gilt das, was wir auch den Täuflingen heute Morgen zugesagt haben. Er ist bei mir, er stärkt mich, er trägt mich, er hält mich, er lässt mein Leben nicht wanken, sondern er macht es fest. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, er, der dich behütet, schläft nicht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das dürfen wir glauben und annehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.